NDR Info. Themen des Tages.
Wenn es nach der Union geht, kann der Bundestagswahlkampf ab sofort losgehen. Nicht erst in einem knappen Jahr. CDU und CSU seien jetzt schon bereit.
Wir sind aufgestellt, personell, politisch, organisatorisch. CDU und CSU können ab sofort in einen Bundestagswahlkampf gehen.
Sagt Friedrich Merz heute Mittag in Berlin. Der CDU-Chef und der CSU-Chef Söder hatten High Noon 12 Uhr mittags zum Pressestatement eingeladen. Denn die K-Frage ist geklärt. Merz macht's. Und Söder ist mit allem fein, sagt er. Das ist gleich unser erstes Thema des Tages hier in den Themen des Tages. Und uns wird auch die neue EU-Kommission beschäftigen. Von der Leyen hat ihre Führungsriege für die kommenden 5 Jahre vorgestellt. Die brauchen jetzt aber alle die Zustimmung im Parlament. Und da wird es kein einfaches Durchwinken geben, sagt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katharina Barley gleich bei uns im Interview. Heute ist Dienstag, der 17. September. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Vor über 20 Jahren hatte Friedrich Merz wahrscheinlich seinen politischen Tiefpunkt. Angela Merkel nahm ihm 2002 den Fraktionsvorsitz im Bundestag, baute ihre Macht aus. Und Merz kehrte der Politik für einige Jahre erst einmal den Rücken. Kehrte erst 2021 so richtig zurück und ist jetzt vermutlich am Ziel einer langen Reise, der Kanzlerkandidatur. Und kein Bayer macht sie ihm erstmal strittig. Uwe Berndt über die Entscheidung heute.
Gab es einen letzten Showdown hinter den Kulissen? Wohl kaum. Und wenn, wir werden es nie erfahren. Die Entscheidung ist gefallen, ab jetzt wird Einigkeit demonstriert. Markus Söder ist der Hausherr in der bayerischen Landesvertretung. Ihm gebührt das erste Wort.
Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Söder ganz der Gönner, Söder der Teamplayer. Doch wie lange kann er das durchhalten? Ein Desaster wie bei der letzten Bundestagswahl gilt es um jeden Preis zu vermeiden. Söder, der Einsichtige.
Ich habe ein Versprechen gegeben, dass 2021 sich nicht wiederholen wird. Ich halte Wort. Jetzt, im Wahlkampf und auch in der neuen Regierung.
Denn im letzten Bundestagswahlkampf hatte Markus Söder dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet so manches Stöckchen zwischen die Beine geworfen. So haben es viele in der CDU bis heute in böser Erinnerung. Wer echt ist also die neue Geschlossenheit? So ganz ohne Selbstlob kommt Markus Söder dann doch nicht aus. Er erwähnt die hervorragenden Umfragedaten. Und natürlich wären beide Parteivorsitzende geeignet für die Kanzlerkandidatur. Und dann auch noch diese klitzekleine Spitze hier.
Wir sind wieder zusammen in der zentralsten Frage, die uns eigentlich seit 2015 gespalten hat, nämlich beim Thema Migration. Die grundlegende Wende, die grundlegende Neuausrichtung der CDU beim Thema Migration heilt. Sie heilt eine Wunde zwischen CDU, CSU, vielleicht auch eine Wunde, die bei uns im deutschen Volk, bei vielen Menschen für Aufregung gesorgt hat.
Aha, die CSU war also schon immer auf dem richtigen Kurs. Die Schwesterpartei hat dazugelernt. Okay, Friedrich Merz lächelt still, schwamm drüber.
Ich möchte mich bei Markus Söder sehr herzlich bedanken für die Zusammenarbeit in den letzten 2,5 Jahren. Die ist nicht immer einfach gewesen, für ihn nicht, für mich nicht.
Auch Merz wünscht sich eine schnelle Lösung beim Thema Migration, damit es nicht das Hauptthema im Wahlkampf wird. Denn sein Fokus als Kanzlerkandidat soll die wirtschaftliche Lage der Republik werden. Immer mehr Betriebe in der Krise. Statt wie die Ampel mit ständig neuen Fördertöpfen, will Merz anders auf die Krise antworten.
Wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die anknüpft an die Folge der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Das ganze Konzept nennt sich soziale Marktwirtschaft. Und das heißt, Rahmenbedingungen verbessern für alle und nicht Subventionen für einige wenige.
Söder nickt, Einigkeit auch hier. Und dann verabschiedet sich Friedrich Merz, als hätte er die Bundestagswahl schon gewonnen.
Auf gute weitere Zusammenarbeit, vor allem in der vor uns liegenden Zeit, dann aber auch gemeinsam in der Regierungsverantwortung in Deutschland und für Deutschland. Und diesen Auftrag, den nehmen wir an. Herzlichen Dank.
Sprach's und verschwand, keine weiteren Fragen von Journalisten mehr. Schon gar nicht danach, ob es nicht vorher doch einen Showdown hinter den Kulissen gegeben haben könnte.
Merz macht's. Was sagt denn das über die Union und was bedeutet das für die Union? Denn die Partei setzt damit auch auf den Kandidaten mit den schlechtesten Zustimmungswerten. Beim ARD-Deutschland-Trend im September kam Söder auf 41%, Wüst aus Nordrhein-Westfalen auf 33% und dann folgte Merz mit 23%. Fragen jetzt an den CDU-nahen Politikwissenschaftler und Publizisten Andreas Püttmann. Hat ihn diese Entscheidung heute Mittag überrascht?
Erwartbar war es auf jeden Fall. Man sieht in Umfrageanalysen, dass die Funktionäre der Union auch sehr mehrheitlich für einen konservativeren Kurs stehen. auch die Merz-Anhänger identifizieren ihren Favoriten damit. Und die Parteifunktionäre sind nun mal diejenigen, die entscheiden. Ganz anders sieht es bei den Anhängern aus. Die würden sich zu 70% mehr einen Mittekurs wünschen. Und der wird mehr mit Wüst verbunden. Aber wenn Wüst jetzt den Aufstand gemacht hätte, dann hätte es die Partei zerrissen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen lief alles auf Merz hinaus. Und Söder ist eh nicht so ganz beliebt, vor allen Dingen nach 2021. Also habe ich so erwartet.
Sie haben getwittert, Herr Püttmann, im Grunde eine Wahl zwischen Sküller und Charybdis. Also konnten die CDU für Sie eigentlich nur aus zwei Gefahren zwei Meerungeheuern wählen?
Ja, ich habe das ja jeweils erläutert, nicht? Also Merz ist halt doch vom Typus her mit seiner ja etwas schwachen Impulskontrolle und bar jeder politischen Regierungserfahrung von daher eigentlich ganz starker Kandidat. Und Söder, ich habe das salopp bezeichnet als den Beschützer des Aiwanger-Bruders, hat seinen Zenit überschritten, auch wenn er in den Umfragen in der Gesamtbevölkerung noch recht gut dasteht, insbesondere auch bei Wählern der AfD und der BSW wäre er der Kandidat gewesen mit der höchsten Anziehungskraft. Aber für die demokratische Mitte sind eben beide unattraktiv. Aber da sie nun mal Parteivorsitzende sind und bei der Union eben von oben nach unten durchgestellt zu werden scheint, war es jetzt unausweichlich.
Dann schauen wir mal, wem denn dann das überhaupt was politisch bringt, wenn man eigentlich zwei Kandidaten hat, die nicht wirklich in einem Mittellager punkten können. Also was ist das für ein Statement seitens der CDU dann?
Ja, das ist vor allem Ausdruck dieses weiter bestehenden Missverständnisses, dass die AfD-Wähler im Grunde also Fleisch vom Fleische der Union seien, dass man die irgendwie halbieren könnte, meinte ja Merz nicht von ungefähr auch mal. Und dass man durch eine Verschärfung der Rhetorik, also indem man quasi das Stinktier überstinkt und einen konservativeren Kurs anbietet, die gewinnen könnte. Das geht aber an dem vorbei, was wir mittlerweile eigentlich über die AfD-Wähler wissen, dass die sehr hochgradig sich mit ihrer Partei identifizieren, sich sehr früh vor Wahlen auch schon festlegen und eben doch in einem sehr hohen Prozentsatz, also rechtsradikal eingestellt sind. Und dieser Kurs von Merz hat ja auch nicht zu einem nennenswerten Abschmelzen der AfD geführt bisher. Aber man unterliegt weiter diesem Missverständnis, man müsse ein konservativeres Angebot machen.
Aber holt man da noch was? Man muss der CDU allerdings auch zugestehen, die sind gerade auf einem Dreijahreshoch. Und eigentlich kann man das ja in dem Jahr, wenn die Ampel sich weiterhin bei Kleinigkeiten in Streit verliert, gar nicht so zerlegen, oder?
Ja, sie sind aber gerade deswegen bei einem Hoch, weil eben der Ampelfrust jetzt voll einzahlt. Aber wenn wir jetzt weiterdenken in den Wahlkampf hinein, dann werden ja die drei Ampelparteien nicht als Ampel kandidieren, sondern als FDP, als SPD und als Grüne jeweils für sich kämpfen mit eigenem Profil. Und wenn dann die Union mit jemandem antritt, der nun unter diesen Klientels überhaupt nicht punkten kann, schlechter als Söder und schlechter als Wüst vor allen Dingen, dann werden viele enttäuschte Wähler doch wieder zu ihrer Neigungspartei zurückkehren. Und deswegen erwarte ich im Laufe des Wahlkampfs, dass die SPD wieder zulegen wird, aber auch die Grünen und auch die FDP. Und ich vermute, dass die Union am Ende bei 30-X% landen wird. Und das ist von Relevanz, weil sie dann zwar immer noch die stärkste Partei sein wird, aber keine Zweierkoalition mehr bilden kann unter Umständen. Und dann bekämen wir wieder eine Ampel, entweder in Form einer Deutschlandkoalition oder in Form einer Kenia-Koalition. Und da würde es wieder erheblich ruckeln. Also es wäre doch wünschenswert gewesen, wenn die Union so Richtung 35% der Stimmen bekommen hätte, um eine Zweierkoalition zu bilden.
Sagt der Politikwissenschaftler und Publizist Andreas Püttmann im Gespräch über die Entscheidung, dass die Union mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen möchte. Die Entscheidung in dieser K-Frage, die Bekanntgabe heute in Berlin, kommentiert jetzt Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und er sieht das heute vor allem als Schicksalstag für Markus Söder in Bayern.
NDR Info. Die Meinung.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's und ich bin fein damit. Das ist der Sound eines Mannes, der am heutigen Tag alles sein dürfte, aber nicht fein damit. Um es kurz zu machen, Markus Söder, der angebliche Kanzlerkandidat der Herzen von damals, dieser Markus Söder wird ein Unvollendeter bleiben. Mächtig in Bayern, aber mächtig verzockt hat er sich in Berlin. Er hatte bis zuletzt gepokert, sich ein König-Ludwig-Bärtchen zugelegt und beinahe verzweifelt, im Bierzelt ausgerufen, wenn ihr mich fragt, dann mache ich es auch. Allein, es fragte keiner mehr nach diesem Markus Söder, dessen Spaltpotenzial beim vergeigten Bundestagswahlkampf 2021 niemand in der CDU vergessen hat. Der Unterschied dieses Mal, die CDU-Landesverbände stehen geschlossen hinter Merz. Kein Spalt, in den ein Markus Söder seinen Keil treiben konnte. Kein von Angst getriebenes Schielen auf Söders Popularität. Diese CDU will Merz und die Union als Ganzes kriegt ihn nun. Und was sagen die noch regierenden Sozis? So merkwürdig es klingt, im Willy-Brandt-Haus der SPD-Parteizentrale jubeln sie heute. Sie wollten diesen Friedrich Merz als Herausforderer, einen Mann der Vergangenheit, nennen sie ihn dort, den Impulsmenschen Merz, der sich nicht im Griff habe, ausgrenze, beleidige, mit einem Wort sich um Kopf und Kanzleramt reden werde. Abwarten. Merz übt seit Monaten den Staatsmann, Söder übt ab heute wieder den König von Bayern und Scholz übt Aufholjagd. Und wir üben uns in Geduld. Gewählt wird vermutlich erst am 28. September 2025.
Soweit die Meinung von unserem Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Georg Schwarte. Die Entscheidung in der K-Frage, die Bekanntgabe heute in Berlin, wenige Tage vor der Brandenburg-Wahl, unser Top-Thema heute Abend. Ursula von der Leyen, die neue Kommissionspräsidentin, hat große Ambitionen für ihr zweites Mandat. Aber der Start verläuft eher holprig gerade. Eigentlich wollte sie ihr Team, ihre Kommission schon letzte Woche vorstellen. Aber das komplizierte Konstrukt aus Länder- und Personalinteressen stand noch nicht. Last minute war ihr gestern auch noch der altgediente Kommissar aus Frankreich abgesprungen. Aber heute Nachmittag konnte sie die 26 EU-Kommissare und Kommissarinnen dann doch vorstellen. Jakob Meyer über die neuen Personalien und die Themen, die Dossiers, die die neue Kommission jetzt angehen will.
Den Kampf gegen den Klimawandel fortführen, dabei die EU wettbewerbsfähig halten und in der Verteidigungspolitik stärker aufstellen. Das sind die größten Aufgaben für die künftige EU-Kommission. Um die zu bewältigen, hat deren Präsidentin Ursula von der Leyen 6 herausgehobene Posten von exekutiven Vizepräsidenten geschaffen. Als solche ist Teresa Ribera für den nachhaltigen Wandel und die Wettbewerbsfähigkeit verantwortlich. Stéphane Séjourné für die Industriestrategie, Kaya Kallas wird EU-Außenbeauftragte und Raffaele Fitto soll dafür sorgen, Unterschiede in Europa durch gezielte Investitionen auszugleichen. Fittos Nominierung ist umstritten, weil er der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni angehört. Im Kommissarskollegium ist der Litauer Andrius Kubilius für Verteidigung zuständig, ein neu geschaffenes Ressort. Das größte Nettoempfängerland in der EU, Polen, bekommt das Haushaltsressort mit Piotr Serafin. Slowenien hat seine Kandidatin wegen eines innenpolitischen Streits noch nicht formell abgesegnet. Der künftigen Kommission gehören 11 Frauen und 16 Männer an, ein Frauenanteil von 40%. Von der Leyen konnte sich also nicht mit ihrem Wunsch an die Mitgliedstaaten durchsetzen, für eine ausgewogene Besetzung zu sorgen. Die designierten Kommissionsmitglieder müssen sich jetzt Anhörungen im EU-Parlament stellen. Dass die neue Kommission ihre Arbeit wie geplant Anfang November aufnehmen kann, ist eher unwahrscheinlich.
Katharina Barley war 2-mal SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, wurde zur Vizepräsidentin des Europaparlaments gewählt. Und das Europaparlament muss ja von der Leyen's Personalvorschlägen noch zustimmen. Aber Katharina Barley hat schon angekündigt, keiner der 26 wird einfach so durchgewunken. Ich konnte sie vorhin sprechen und habe gefragt, wer wird im Parlament denn scheitern von den Kandidaten, von den Kommissaren, wenn es nach ihr, wenn es nach den Sozialdemokraten geht?
Na, wir hören uns natürlich alle Kommissionsvorschläge an, aber schwer haben wird es mit Sicherheit einer, den wir schon kennen, nämlich Oliver Vaheli aus Ungarn. Der war für Erweiterung zuständig die letzten 5 Jahre und hat die letzten 5 Jahre im Wesentlichen Orbáns Propaganda in die Beitrittskandidatenstaaten gebracht. Ich glaube, er wird es fast im gesamten Parlament sehr schwer haben.
Was ist denn mit dem Italiener Raffaele Fitto? Mit ihm soll erstmals ein Rechtsaußenpolitiker einer der Schlüsselposten als geschäftsführender Vize-Kommissionspräsident bekommen. Er gehört zu der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni. Werden Sie ihm zustimmen?
Ja, auch das kann ich erst beantworten nach der Anhörung. Wir müssen natürlich mit den Regierungen umgehen, die wir nun mal haben in den europäischen Ländern. Und das ist in Italien eben nun mal diese Partei, Fratelli d'Italia. Und mit denen müssen wir zurechtkommen, von denen werden die Kandidaten kommen. Insofern kommt es darauf an, wen schicken die? Und wie ist dessen Programm für das Portfolio, was er bekommen hat? Dieser Vorschlag, Raffaele Fitto hat ein sehr wichtiges Dossier von Ursula von der Leyen vorgeschlagen bekommen, nämlich Kohäsion Regionales. Also das sind ein Drittel der europäischen Finanzmittel, die in diesen Bereich gehen. Das ist der Bereich, wo Angleichung der Lebensverhältnisse mit angestrebt wird, was also viel auch in die ländlichen Regionen geht. Da werden wir uns gut anhören, was Raffaele Fitto dazu zu sagen hat.
Beobachter nennen diesen Vorschlag von Fitto teils einen Kniefall. Andere beschreiben es eben als Realpolitik, weil Sie haben ja eigentlich auch schon gesagt, man muss ja mit den Parteien arbeiten, die die Mehrheiten auch bekommen haben. Und im Grunde war es ja klar, dass auch Meloni, dass die Fratelli d'Italia mehr Einfluss bekommen werden, oder?
Natürlich, aber man hätte ihn ja nicht hervorheben müssen. Es gibt ja 6 Kommissarinnen und Kommissare, die eine hervorgehobene Funktion haben, die also Vizepräsidenten sind, Exekutivfunktionen ausüben, die sozusagen koordinierend auch wirken sollen für die anderen. Und zu diesen wichtigen 6 hat Ursula von der Leyen jetzt eben auch den italienischen Vorschlag gezählt. Das hätte nicht unbedingt sein müssen.
Gibt es in diesen neuen Personalien in der Kommission denn auch welche, die Sie zuversichtlich stimmen, die dann auch nicht so gegrillt werden vor dem Parlament?
Na, gegrillt werden sie alle. Wir haben hier verschiedene politische Richtungen und da werden die einen von den einen mehr und von den anderen weniger gegrillt, aber gegrillt werden definitiv alle. Wir haben uns gefreut, dass das Politikfeld Wohnen eine eigene Erwähnung gefunden hat. Das war eine Forderung von uns in der Sozialdemokratie, weil das ja wirklich in allen Mitgliedstaaten ein großes Problem ist. Insgesamt sind wir auch mit den sozialdemokratischen Portfolios eigentlich ziemlich zufrieden, kann man sagen.
In dieser Kommission sind ja weniger politische Schwergewichte als früher, weniger der profilierten Politiker. Was sagt Ihnen das denn über die Strategie von Ursula von der Leyen?
Ja, über diese Strategie haben wir gerade heute viel diskutiert, nachdem Thierry Breton gestern so einen sehr lautstarken Abgang hingelegt hat. Thierry Breton gehörte sicherlich zu den profiliertesten und extrovertiertesten Kommissaren der letzten Legislatur. Er hat auch wirklich viel geschafft, muss man sagen. Er hat dafür gesorgt, dass die Impfstoffe in der Pandemie herangeschafft und produziert wurden. Er hat im digitalen Bereich sehr viel geschafft. Aber Ursula von der Leyen ist sie eigentlich alle los, alle diese Schwergewichte auf die eine oder andere Weise. Ich habe heute schon mal gesagt, dass ich mich ein bisschen an Angela Merkel erinnert gefühlt habe. Mhm. Früher oder später, wer ihr querkommt, der wird es bereuen. Vielleicht ist es auch als Warnung gedacht für die künftigen Kommissarinnen und Kommissare, das weiß ich nicht. Aber es stimmt, bisher kristallisieren sich weniger politische Schwergewichte hier heraus als vorher. Es gibt sie, Kaya Kallas zum Beispiel, die hohe Außenbeauftragte. Das wird sicherlich ein politisches Schwergewicht werden.
Sagt die EU-Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley im Gespräch über das neue Team, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute vorgestellt hat. Eins unserer Themen des Tages heute. Dass Intel den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg auf Eis legt, ist aber auch eins der Themen, auf die wir heute gucken. Intel aus Kalifornien hatte versprochen, in Sachsen-Anhalt ein Werk für die modernste Chipfertigung der Welt bauen zu lassen. Aber bei Intel kriselt es. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen Monaten stark gefallen und die letzten Quartalsergebnisse, die waren auch desaströs. Kein Geld mehr also, um 30 Milliarden in Magdeburg zu investieren. Zumindest erst einmal nicht. Für Deutschland war das aber ein Invest in Arbeitsplätze und in eine Schlüsseltechnologie. Deswegen wollte der Bund mit knapp 10 Milliarden Euro fördern. Live aus Berlin zugeschaltet unser Korrespondent Hans-Joachim Fehweger. Hans-Joachim, wie sind denn die Reaktionen auf dieses vorläufige Intel aus in der Politik?
Nun, da ist klar, dass es einerseits mal sehr viele Enttäuschungen gibt. Man muss ja nur daran denken, wie die angekündigten Investitionen von Intel gefeiert worden sind noch vor gut einem Jahr in Magdeburg. Da gab es vor kurzem schon einen großen Spatenstich, allein für die Zufahrtswege zu den geplanten Werken. Gleichzeitig muss man sagen, in den letzten Wochen hat sich das ja schon so ein bisschen angedeutet, eben, dass Intel einen Sparkurs fahren muss. Und darauf hat heute dann auch Bundeskanzler Olaf Scholz hingewiesen.
Alle haben es ja in den letzten Tagen, Wochen und Monaten öffentlich auch verfolgen können. Das Unternehmen Intel befindet sich in Schwierigkeiten und muss sich neu ausrichten. Das hat jetzt auch Konsequenzen für die weltweiten Projekte zum Aufbau neuer Fertigungskapazitäten für Halbleiter.
Und dann ist ja noch die Hoffnung, dass aufgeschoben nicht unbedingt aufgehoben ist, dass Intel nach der jetzt angekündigten Verschiebung um 2 Jahre dann doch noch baut.
Und was wird jetzt aus diesen 10 Milliarden? Die wird man ja nicht 2 Jahre jetzt auf die hohe Kante erstmal legen.
Ja, nun, auf der einen Seite ist klar, wenn die Politik ernsthaft sagt, wir hoffen, dass aus diesen Fabriken dann doch noch was wird, dann kann man ja die 10 Milliarden jetzt nicht einfach anderweitig verfrühstücken. Und im Übrigen ist der Klima- und Transformationsfonds, aus dem die Milliarden kommen sollen, bereits jetzt völlig überbucht. Also der könnte, wenn man nur darauf diesen schauen würde, die auch ganz gut gebrauchen. Auf der anderen Seite machen da einige schon ganz große Augen. So wittert Finanzminister Christian Lindner die Chance mit diesen 10 Milliarden. Oder zumindest einem Teil davon, doch die aktuellen Haushaltslöcher stopfen zu können. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, nein, das Geld, das für Intel reserviert ist, das muss im Klima- und Transformationsfonds bleiben. Der Dritte im Bunde, der Kanzler, der hat sich ein bisschen so zwischen Lindner und Habeck positioniert. Er hat gesagt, natürlich wollen wir die Chipfabriken, aber wir haben eben auch Finanzsorgen.
Oh je, und deshalb ist das jetzt Ergebnis sehr konstruktiver Beratungen, die darüber stattfinden sollen. Ich gehe auch davon aus, dass wir da einfach in alle Richtungen unsere Möglichkeiten nutzen. Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß.
Ja, also für mich klingt das so, dass Herr Scholz offen ist für eine mögliche Umwidmung, zumindest von einem Teil der Intel-Milliarden.
Man fühlt sich dann auch erinnert an was wir schon die letzten Jahre in der Koalition gesehen haben. Also was haben wir hier? Einen unverhofften Geldsegen in diesem klammen Haushalt oder die nächste Ampelkrise? Was erleben wir gerade?
Also wie schon angedeutet, von Geldsegen würde ich auf keinen Fall sprechen. Egal, wo man hinschaut, wir haben sowohl im Haushalt als auch im Klima- und Transformationsfonds Milliardenlöcher. Wenn da in der Ampel jetzt wieder mal jeder nur auf sich schaut, dann kann das freilich neuen Streit in der Ampel bedeuten.
Dann vielen Dank, Hans-Joachim Viehweger. Zur Entscheidung, dass Intel vorerst nicht in Magdeburg investieren will, prompt hat die Ampelregierung aber damit auch die nächste Debatte um 10 Milliarden Euro und was mit dem Geld jetzt passieren kann. Und abschließend hier in unseren Themen des Tages noch ein Blick, wie sich die Hochwasserlage in Südeuropa entwickelt. Tschechien setzt mittlerweile auch die Armee im Katastrophengebiet ein. Auch Niederösterreich ist immer noch im Katastrophenmodus. Da werden weiter Dämme geschützt und gestärkt. Und auch in Polen drohen weiter Dämme zu brechen. Evakuierungen laufen. Und dort geht man jetzt auch gegen Plünderer vor. Patricia Werne.
In den vom Hochwasser betroffenen Regionen Südpolens ist die Lage weiter extrem angespannt. Immer mehr Städte Niederschlesiens stehen unter Wasser. Wegen undichter Dämme ist Wasser in die Stadt Lewin-Brzeski gelangt. Die Behörden haben daher die Evakuierung des Ortes angeordnet. Mittlerweile ist die Stadt fast komplett überflutet und von der Welt abgeschnitten. Es gibt weder Strom noch Telefonanschluss. Enorme Mengen Wasser dringen auch den ganzen Tag über schon in die Stadt Sprotava ein. Trotz der Hochwassersituation weigern sich aber viele Anwohner von überfluteten Orten, ihre Wohnungen oder Häuser zu verlassen. Und zwar aus Angst, dass ihr Eigentum während ihrer Abwesenheit gestohlen werden könnte. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte dazu am Nachmittag, es ist für uns sehr wichtig, dass diese Orte geschützt werden. Unsere Polizisten und Soldaten werden alles dafür tun, dass es an diesen Orten, vor allem in der Nacht, sicher bleibt. All die Diebe und Verbrecher, die solch abscheuliche und beschämende Taten begehen, werden wir streng bestrafen. Auch die Großstadt Breslau mit rund 700.000 Einwohnern bereitet sich auf eine mögliche Flutwelle vor. Dort soll die Oder übermorgen ihren Scheitelpunkt erreichen. Das Nationale Bildungsministerium hat unterdessen angekündigt, dass rund 600 Schulen und Kindergärten in den betroffenen Gebieten vorerst geschlossen bleiben.
Und mit diesem Blick auf die Hochwassergebiete enden unsere Themen des Tages. Heute mit dem Schwerpunkt auf Merz macht's. Die Entscheidung bei der Union um die Kanzlerfrage ist gefallen und wir haben uns die potenziellen neuen EU-Kommissare ein wenig näher angesehen. Die Themen des Tages hören Sie immer um diese Zeit und gleich danach auch als Podcast in der ARD-Audiothek.